In den letzten Versen des vierten Kapitels des ersten Timotheusbriefs führt der Apostel uns vor Augen, dass wir voneinander lernen, wie wir unseren Glauben leben können. Dabei hat er eine Betonung darauf gelegt, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir füreinander Vorbilder sind. Jemand hat einmal gesagt, wir sind Vorbilder, ob wir es wollen oder nicht, fragt sich nur, was für eins. In dem nachfolgenden fünften Kapitel, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, schreibt Paulus nun einige wichtige Grundsätze, die dem Timotheus und auch uns helfen sollen, den Menschen aus den verschiedensten Gruppen der Gemeinde gerecht zu werden. Wie das geht, sollte eigentlich jedem klar sein, aber Paulus hielt es offensichtlich für notwendig, es trotzdem in schriftlicher Form festzuhalten. Und diesen Abschnitt schauen wir uns heute einmal im Detail an. Und wir wollen herausfinden, was er uns zu sagen hat. Ich werde einen Großteil des Kapitels 5 und den Anfang von Kapitel 6 lesen. Kapitel 5, Vers 1 und 2. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als ein Vater. Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. In den danach folgenden 14 Versen schreibt er sehr ausführlich über eine Personengruppe, die damals recht groß war, nämlich über die Witwen. Weil viele Männer damals in den häufig zu leistenden Kriegsdiensten und auch bei den damals recht gefährlichen Arbeitsbedingungen ums Leben gekommen sind und oft so etwas wie ein soziales Netz nicht vorhanden war, ging es vielen hinterbliebenen Frauen sehr schlecht. Und in solchen Situationen war die Gemeinde verpflichtet zu prüfen, ob nicht doch noch anderweitig eine Absicherung möglich gemacht werden kann. Und wenn nicht, musste die Gemeinde für die Witwen sorgen. Das ist für uns heute weniger relevant und deshalb überspringe ich diesen Abschnitt und fahre fort mit dem, was er als nächstes dann ab Vers 17 über die Ältesten schreibt. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Die Hände lege niemanden schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins. Von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Dies lehre und ermahne. In den ersten beiden Versen hat Paulus den wesentlichen Grundsatz über den Umgang der Gläubigen untereinander beschrieben. Im zweiten Teil, den ich gelesen habe, geht es um die Leiter und in den letzten Versen geht es um die Sklaven. Da könnte man natürlich sagen, die Sklaven sind heutzutage ja noch weniger wichtig als die Witwen. Aber ich hoffe, dass ich euch davon überzeugen kann, dass wir statt Sklaven einfach Arbeitnehmer und statt Herren Vorgesetzte einsetzen dürfen. Und schon ist dieser Abschnitt sehr wohl auch für uns sehr interessant. Beginnen wir mit den ersten beiden Versen. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, jüngere als Brüder. Ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern, in aller Keuschheit. Um die Um die weitreichende Bedeutung dieses Satzes richtig zu erfassen, müssen wir uns erst einmal vor Augen halten, wie dieser Satz auf die Menschen damals gewirkt hat. Und das Erste dabei ist, was uns wahrscheinlich gar nicht auffällt, ist, dass Paulus 4 Personengruppen aufzählt. Ältere und jüngere Männer sowie ältere und jüngere Frauen. Und diese Vierzahl war damals, in dem Verständnis der Menschen damals, ein geläufiges Symbol und stand für alles umfassend oder Vollzahl. Wir können das an dem Beispiel auch leicht nachvollziehen, denn alle Gemeindeglieder sind entweder Männer oder Frauen und sie sind entweder älter oder jünger, als ich das bin. Damit wird durch diesen Satz eigentlich die gesamte Gemeinschaft der Gemeinde, alle in der Gemeinde erfasst. Und jede dieser 4 Personengruppen wird mit einem Familienmitglied gleichgesetzt. Väter, Mütter, Brüder, Schwester. In der Antike und eigentlich auch in unserem Kulturkreis bis vielleicht vor 100 Jahren war die Familie für die Menschen die wichtigste Beziehungsgruppe. In der Familie hat man zusammengehalten, man ist füreinander eingestanden. Es war klar, mit den Eltern und Geschwistern gehört man zusammen und über die lässt man nichts kommen. Und als Letztes müssen wir an diesem Satz auch noch sehen, was in der Gemeinde gar nicht geht und wie man mit den anderen recht umgeht. Und dies beschreibt Paulus auf der einen Seite mit nicht hart anfahren und für das andere ermahnen. Das griechische Wort für hart anfahren bedeutet wörtlich eigentlich draufschlagen. Es ist hier aber übertragen gemeint, und da bedeutet es anfahren, tadeln, schmähen oder schelten. Und das geht gar nicht. Und nicht nur bei den älteren Männern, sondern auch bei den 3 anderen Personengruppen. Das macht der Satzbau im Griechischen völlig klar, dass er so symmetrisch aufgebaut ist, diese 4 Gruppen. Und was nicht geht und was geht, gilt für alle diese Gruppen gleich. Wie geht man nun richtig miteinander um? Draufschlagen geht nicht, haben wir gesagt. Was in der deutschen Übersetzung steht dafür, was recht ist, sondern ermahne, das klingt im Deutschen ganz anders, als Paulus das gemeint hat. Denn das griechische Wort Paraklesis hat ein viel weiteres Bedeutungsfeld im Griechischen als im Deutschen. Paulus hat es einige Verse vorher schon mal verwendet. Während ermahnen bei uns eher so einen negativen Beigeschmack hat, so ermahnen ist immer der erhobene Zeigefinger, ist es im Griechischen etwas sehr Positives. Dieses gleiche Wort wird an den verschiedenen Stellen im Neuen Testament verwendet und in der deutschen Übersetzung wird dieses eine Wort an den verschiedenen Stellen übersetzt mit freundlich zureden, aufrufen, ermutigen, ermuntern, trösten, zusprechen, ermahnen, auffordern. Und immer steht im Griechischen das gleiche Wort. Mit diesem Wort hat übrigens Jesus auch die Wirkung des Heiligen Geistes unter uns beschrieben. Und so wie der Heilige Geist zu uns redet, um uns aufzubauen, zu motivieren und voranzubringen, genau so sollen wir miteinander umgehen. Bleibt noch der Begriff in aller Keuschheit. In unserem heutigen Sprachverständnis ist der Sinn dieses Wortes im Wesentlichen auf die Sexualität beschränkt. Ursprünglich war die Bedeutung viel breiter und das Wort, das Paulus hier benutzt hat, hat auch noch andere Bedeutungen. Es bedeutet auch noch Reinheit, Lauterkeit und Selbstbeherrschung. Der sexuelle Bezug gehört zwar auch dazu, aber er ist hier eher nachgeordnet. Es geht vor allem um lautere Beweggründe, um die Motivation, die unser Denken und Tun bestimmt. Ich denke auch, dass wir uns nicht davon beirren lassen sollen, dass die Keuschheit hier am Ende und damit im direkten Bezug zu den jüngeren Schwestern steht. Dieses in Keuschheit bezieht sich auf alle Beziehungen in der Gemeinde. Ich denke, Paulus will uns damit sagen, dass wir allen gegenüber mit Selbstbeherrschung auftreten sollen. Oder um es noch deutlicher herauszuarbeiten, wir sollen nicht in der Versuchung nachgeben, unseren Willen, unsere Eindrücke über die anderen in der Gemeinschaft in Form von Macht und und Herrschaft zu entfalten. Wir sollten nicht versuchen, die anderen unserem Willen zu unterwerfen, sondern wir sollen uns selbst beherrschen und die anderen in ihrem Wachstum, in ihrer Entfaltung, ihrer Gaben und in ihrem Dienst fördern und unterstützen. Wenn man nun das, was wir jetzt hier gesehen haben, was in diesem Satz drin steht, zusammenfassen, dann können wir sagen, dass Paulus das Leben in der Gemeinde beschreibt als eine Gemeinschaft von Menschen, die zueinander stehen wie eine liebende Familie, in der einer den anderen höher achtet als sich selber, die füreinander in ermutigender und fürsorgender, aufbauender Weise da sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses eigentlich so einfache Konzept von Gemeindeleben gewaltige Auswirkungen haben würde, wenn wir es leben würden. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, wie viel von dem, was Jesus in den Evangelien und Paulus in seinen anderen Briefen geschrieben hat, eigentlich wie Puzzleteile dieses einen Aufrufs sind. Wir können unseren himmlischen Vater und unseren wunderbaren Herrn und Retter nicht besser und nicht erfahrbarer sichtbar machen als dadurch, dass wir als Gemeinde so leben, wie Paulus das hier beschrieben hat. Und nicht nur für uns wäre das gut. Die Gemeinde würde vielen Menschen das bieten, wonach sie sich sehen. Und wir bräuchten uns nicht mehr überlegen, was für Evangelisationsstrategien entwickeln wir, um die Menschen zu erreichen. Die Menschen würden kommen, weil sie hier das erleben, was sie sich in ihrem Herzen wünschen. Wir wären wie die Gemeinde am Anfang in Jerusalem, wo die Menschen in Scharen dazukommen, gekommen sind. Wenden wir uns nun den nächsten Versen zu, Vers 17 bis 22, über die Ältesten. Und da heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Und auch hier wollen wir zunächst herausfinden, was Timotheus geschrieben hat und was die Menschen damals verstanden haben, als sie diesen Satz gelesen haben. Die Ältesten, das Wort ist uns im Griechischen auch geläufig, das sind die Presbyteroi. Und wir kennen die Presbyter, die gibt es ja auch in der Kirche heutzutage. Und dieses Wort heißt eigentlich wörtlich übersetzt die Älteren. Und es ist übrigens das gleiche Wort, das wir auch im Vers 1 gelesen haben, als erste dieser vier Personengruppen aus der Gemeinde. Allgemein beschreibt es alle Männer über einem bestimmten Alter. In der Gemeinde sind mit diesem Begriff aber die leitenden Brüder gemeint, die von Gott Verantwortung über die Gemeinde übertragen bekommen haben. Das war damals kein herausgehobenes Amt, Ältester zu sein. Weder von der Stellung her noch vom Status, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Sie hatten eine besondere verantwortungsvolle Aufgabe. Und dafür brauchten sie auch eine besondere Unterstützung und Schutz. Aber das war es dann auch. Und darum geht es in den nachfolgenden Ausführungen, die wir jetzt betrachten wollen. Das Erste, was wir in Vers 17 erfahren, ist, dass die Ältesten doppelter Ehre gewürdigt werden sollen. Und darin stecken mindestens zwei wichtige Aussagen. Die erste ist das Prinzip Ehre. Alle in der Gemeinde sollen geehrt werden. Und zwar nicht wegen ihrer Leistung, sondern weil sie Kinder Gottes und als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Das ist für uns oft eine Herausforderung, weil unsere Gesellschaft Ehre immer von Leistung oder von irgendwelchen vererbten Stellungen abhängig macht. Gott sieht das ganz anders. Er hat uns Ehre gegeben, weil er uns liebt, ganz unabhängig davon, woher wir kommen und was wir zu bieten haben. Und damit ist auch klar, dass es Unrecht und gegen den Willen Gottes ist, wenn wir irgendjemand in der Gemeinde geringschätzig behandeln. Das gilt für alle und natürlich auch für die Ältesten. Die Ältesten sollen sogar doppelt geehrt werden, weil Gott ihnen die Gemeinde anvertraut hat. Im Text steht, die Ältesten, die gut vorstehen. Wörtlich heißt es eigentlich, die gut vorstehenden Ältesten. Und das bedeutet nicht, dass Paulus sagen will, es gibt auch schlecht vorstehende Älteste. Diese Vorstellung hätte überhaupt nicht in sein Bild hineingepasst. Er beschreibt hier, was Älteste sind. Denn wenn sie das nicht wären, hätte Gott sie nicht in diesen Dienst berufen. Wir werden gleich noch sehen, dass er damit nicht meint, dass Älteste keine Fehler machen, sondern nur, dass es gut ist, dass sie da sind und das tun, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und zu ehren bedeutete damals anerkennen, wertschätzen, aber auch ihnen Unterhalt zu gewähren. Das ist ein biblisches Prinzip, da geht es in dem nächsten Vers noch einmal darum. Zum Ehren gehört aber auch der Schutz vor ungerechtfertigten Anklagen, über die Paulus dann im Vers 19 schreibt. Insbesondere sind zu ehren, so lesen wir hier, wenn sie in Wort und Lehre arbeiten. Und der Grund dafür lag sicher darin, dass dieser Dienst damals, als es noch gar kein geschriebenes Neues Testament und keine Pastoren mit einer theologischen Ausbildung gab, sehr viel von den Ältesten gefordert hat, um zu erreichen, dass die Ungläubigen zum Glauben kamen und die Gläubigen im Glauben vorankamen. Ein wichtiger Aspekt, sie zu ehren, bestand darin, auch für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, wenn ihr Dienst sie so viel Zeit gekostet hat, dass sie keine Arbeit mehr leisten konnten für ihre eigene Versorgung. Und Paulus begründet das im Vers 18 mit einem Bild, das er aus dem Alten Testament aus 5. Mose 25, Vers 4 entnommen hat, mit diesem Ochsen, der drischt, wenn er drischt, man ihm nicht das Maul verbinden darf und dass ein Arbeiter sein Lohn wert ist. Das ist heute eigentlich kaum noch ein Problem oder eine Frage, da diese Aufgabe meistens von Hauptamtlichen übernommen wird oder von Menschen, für die bereits anderweitig für ihren Lebensunterhalt gesorgt ist, die ihn sich verdienen können. Der zweite Punkt, in dem es um die Ehre der Ältesten geht, betrifft Anklagen und Vorwürfe, die gegen Älteste erhoben werden. Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Damit wird unmissverständlich irgendwelchen Anschuldigungen ein Riegel vorgeschoben, die auf Vermutungen, Unwillen oder Gerüchte zurückgehen. Älteste, die der Gemeinde gut dienen, sind eindeutig ein bevorzugtes Angriffsziel des Widersachers. Durch falsche Anschuldigungen kann man leicht die Autorität der Ältesten und auch den Erfolg der Gemeindearbeit sabotieren. Und dem gilt es von Anfang an zu wehren. Ich habe es mehrfach erlebt als Beobachter und auch als Betroffener, wie so etwas in der Gemeinde passiert ist. Und für mich gibt es inzwischen nur noch eine Reaktion auf solche Angriffe. Wenn sowas irgendwo passiert, stehe ich auf der Stelle auf, unterbreche das, was die anderen sagen und frage den Ältesten etwas vorwirft, wer seine Zeugen sind. Und wenn er sie nicht benennen will oder nicht benennen kann, dann lese ich ihm diesen Vers vor und sage, er soll den Mund halten. Das ist das, was der Herr von uns erwartet. Es ist nicht so, dass Älteste keine Fehler machen und ohne Schuld sind. Ich kenne auch keinen Ältesten, der das von sich behaupten würde. Aber wenn er, in welcher Weise auch immer, schuldig geworden ist, dann macht das Neue Testament klar, wie er damit umzugehen hat. Wenn er sich der Schuld bewusst geworden ist, dann muss er sie dem Herrn bekennen. Und wenn er an Menschen schuldig geworden ist, muss er auch gegenüber diesen Menschen zu seiner Schuld stehen und um Vergebung bitten. Und wenn wir Jesus um Vergebung bitten, dann vergibt er uns. Das ist ausdrücklich zugesagt. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Und wenn uns jemand um Vergebung bittet, dann vergeben wir ihm auch. Das bestätigen wir im Vaterunser, wenn wir es beten, dass wir das tun wollen. Und Jesus hat in Matthäus 6, Vers 15, in den Versen, die unmittelbar an das Vaterunser folgen, gesagt, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Vergebung auch nicht vergeben. Also wir können aus purem Egoismus schon alleine nicht anders, als den anderen zu vergeben, wenn sie uns darum bitten. Bleibt noch der Punkt, dass ein Ältester nicht erkennt, dass er schuldig geworden ist. Und dazu hat Paulus im Vers 20 geschrieben, die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Aber das ist eigentlich erst der letzte Schritt. Denn für Älteste gilt genau wie für alle anderen auch, was Jesus in Matthäus 18, Vers 15 bis 17 gesagt hat. Nämlich, dass wenn einer schuldig geworden ist, erst das persönliche Gespräch mit ihm gesucht werden muss. Und wenn er dann seine Schuld nicht erkennt, folgt ein zweites Gespräch mit Zeugen, die dann prüfen und bestätigen müssen, ob und dass da Schuld vorliegt. Und erst wenn das keine Umkehr bewirkt, geschieht, was wir hier in Vers 20 lesen. Worum es Paulus in diesem Vers allerdings ging, ist, dass einem Ältesten keine Sonderbehandlung zusteht. Da wird nichts unter den Tisch gekehrt. Sünde ist Sünde und die darf in der Gemeinde nicht geduldet werden. Auch und gerade bei Ältesten nicht, da sie ja für alle anderen das wichtigste Vorbild sind. Das macht Paulus auch darin deutlich, dass er noch hinzufügt, damit auch die übrigen Furcht haben. Gerade von den Ältesten sollen wir lernen, wie ernst es Gott mit der Sünde ist. Dadurch wird unsere Ehrfurcht vor Gott verstärkt. Paulus meint hier also nicht, dass die anderen oder vielleicht nur die anderen Ältesten Angst kriegen, wenn sie sündigen, sie lieber schnell klein beigeben, bevor es vor die Gemeinde gebracht wird. Mit diesem Vers will Paulus auf keiner Weise Druck aufbauen. Das ist nicht geistlich und das würde auch nicht viel bringen. Denn durch unseren rechten Umgang mit der Sünde wird die Reinheit und die Heiligkeit Gottes groß gemacht. Und nur das hat bleibende Wirkung in unserem Herzen. Und Paulus verleiht seinen Punkt in Vers 21 noch zusätzlichen Nachdruck, indem er schreibt: Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nicht nach Gunst tun sollst. Wenn es in der Gemeinde um die Bereinigung von Schuld geht, kann es keine Kompromisse und keinen Gefallen geben. Gott und seine Engel sind für Paulus Zeugen dafür. Im letzten Punkt zu den Ältesten geht es dann noch darum, wen Timotheus als Ältesten einsetzen soll. Vers 22. Die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Das Händeauflegen war der offizielle Akt der Einsetzung in den Ältestendienst. Wir haben das ja vorhin gesehen. Wenn wir jemanden in einen Dienst einsetzen, dann legen wir Hände auf ihn und beten für ihn. Darauf bezieht sich Paulus hier. Also wenn aber nach dem Gottesdienst jemand kommt und möchte, dass für ihn gebetet wird, dann können wir das tun, ohne die Lebensführung dessen zu erforschen, der das Gebet braucht. Hier geht es darum, dass Timotheus sich sorgfältig vergewissern soll, ob die Personen, die er als Älteste einsetzen will, auch von Gott dafür vorgesehen sind. Und wenn ja, dass sie alles aus ihrem bisherigen Leben bereinigt haben, was ihrem Dienst entgegensteht. Wenn sie die Sünde in ihrem Leben nicht bereinigt haben und trotzdem eingesetzt werden, hat Timotheus Anteil an dieser Unreinheit. Dabei soll er sich doch selbst rein bewahren. Mit Vers 23 kommt dann ein überraschender persönlicher Einschub. Offensichtlich ist dem Paulus an der Stelle in den Sinn gekommen, dass der Timotheus wohl einige gesundheitliche Probleme gehabt hat. Und da Wein in der Antike auch eine wichtige Medizin war, rät Paulus ihm, davon Gebrauch zu machen. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Vielleicht hatte Timotheus sich eine Abstinenz auferlegt, weil er wie ein jüdischer Gottgeweihter leben wollte. Paulus fordert ihn hier jedenfalls auf, seinen eigenen Beitrag zu einer verbesserten Gesundheit beizutragen. Und das sollten wir auch tun. Wir sollen nicht immer, wenn wir denken, mir geht's nicht gut, soll Gott mal was für mich machen. Gott tut für uns viel, aber als erstes sollten wir das, was wir selber tun können, auch tun. Gott ist nicht unser Erfüllungsgehilfe. In den nächsten beiden Versen kommt Paulus dann aber noch einmal auf das Problem mit der Sünde in der Gemeinde zurück. Weder Timotheus noch wir sollen uns etwas vormachen, wenn es um Sünde geht. Wir können das vielleicht besser verstehen, wenn wir uns klar machen, dass Paulus bei Sünde nicht als erstes an einen Verstoß gegen ein Gebot gedacht hat, sondern das Wesen der Sünde ist, dass sie uns von Gott trennt. Deshalb hat Sünden immer Konsequenzen. schreckliche Konsequenzen. Vers 24. Von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. Manche aber folgen sie auch nach. Diese Aussage ist eigentlich einfach zu verstehen. Wenn wir gesündigt haben und unsere Sünde offenbar ist und wir sie nicht unter die Vergebung bringen, dann werden wir mit ihr spätestens im Gericht konfrontiert. Dann müssen wir uns dieser Sünde unvermeidlich stellen. Wenn wir gesündigt haben und keiner merkt es, dann werden uns diese Sünden nicht vergessen oder sie werden nicht verschwunden sein. Sie folgen uns nach und am Ende werden sie uns eingeholt haben. Es gibt nichts Besseres und nichts Sinnvolleres, als so schnell wie möglich durch die Vergebung, durch Jesus, endgültig von unseren Sünden loszukommen. Und wenn wir gute Werke tun, gilt das gleiche Prinzip. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Ob andere sie sehen, die Werke, die wir tun oder nicht, ist völlig egal. Am Ende, wenn wir vor unserem Herrn stehen, werden sie alle zur Sprache kommen. Und wie Paulus im ersten Korintherbrief geschrieben haben, wir werden dafür Lohn empfangen. Jetzt bleiben noch die letzten beiden Verse, in denen Paulus zu den Sklaven spricht. Dazu müssen wir wissen, dass die Sklaven damals nicht mit denen in dem verbrecherischen Sklavenunwesen der letzten 400 Jahre verglichen werden können. Der Missbrauch von Sklaven war damals eher die Ausnahme. Sie waren für das, was sie konnten und getan haben, angesehen. Viele Lehrer in den vornehmen Bürgerhäusern in Rom waren Sklaven. Und ihnen ging es oftmals sogar besser als den freien Bürgern in Rom, wenn sie eben nicht vermögend waren. Deshalb können wir für uns und unsere Situation heute das Wort Sklaven ohne weiteres durch Arbeitnehmer und den Herrn durch Vorgesetzten oder Chef ersetzen und das Gesagte für uns mitnehmen. Der Apostel schreibt hier also, ich lese jetzt so, wie es da tatsächlich steht, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen diese nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Dies lehre und ermahnen. In Vers 1 heißt es, alle, die Sklaven unter dem Joch sind. Und das haben die Leute damals sofort verstanden. Das ist ein Bild dafür, dass sie einen ungläubigen Herrn haben. Diese Sklaven könnten sich denken, dass sie erlöst und Kinder Gottes sind und das ewige Leben haben, während ihre Herren verloren sind und eigentlich nichts gegen sie sind. Aus so einem Verständnis könnte in ihren Gedanken Überheblichkeit oder Verachtung ihren Herrn gegenüber entstehen. Und das ist in keiner Weise akzeptabel. Denn unser Denken bestimmt auch immer unser Verhalten. Und wenn sie nicht, wie Paulus es geschrieben hat, ihren eigenen Herrn aller Ehre für würdig halten, dann wird das zur Folge haben, dass die Ungläubigen den Eindruck von dem Glauben dieser Sklaven und von dem Gott ihrer Sklaven bekommen, so dass sie schlecht von ihm denken und reden. Oder wie es hier heißt, sie werden den Gott und die Lehre verlästern. Die gläubigen Sklaven sollten also in ihrem ganzen Leben ein vorbildliches Zeugnis für ihren wahren Herrn Jesus Christus sein und dadurch wahrscheinlich wirksamer evangelisieren, als wenn sie das Evangelium mit Worten verkündet hätten. Und das gilt für Arbeitnehmer in genau der gleichen Weise. Und wenn nun ihr Herr selbst Christ ist? Dazu äußert sich Paulus in Vers 2. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Sklaven, gläubige Herren, sollen nicht gegen das Sklavensein aufbegehren, sondern ihren Herrn noch besser dienen und sie noch mehr ehren, weil sie eben Gläubige sind, also auch Gott gehören und von Gott geliebt sind. Es verschafft den Sklaven keine Sonderrechte, vor allen Dingen gegenüber den anderen ungläubigen Sklaven, wenn sie gläubig sind. Sie sollen uneingeschränkt treu und loyal sein, weil sie wissen, dass sie letztlich alles für Gott, zu seiner Freude und ihm zuliebe tun. Man könnte sich nun fragen, ob denn die gläubigen Herren nicht auch irgendwelche Anordnungen kriegen müssten, wie sie sich ihren Sklaven gegenüber verhalten müssen. Steht hier nichts. Aber Gott hat auch für die Herren klare Ordnungen und an anderer Stelle beschreibt Paulus diese. Ich vermute einmal, dass es in der Gemeinde in Ephesus wahrscheinlich sehr viele Sklaven und nur wenige Herren gab, sodass Paulus hier die Bemerkungen für die Herren der Sklaven ausgelassen hat. Wenn wir nur noch kurz auf unsere Zeit übertragen, was hier steht, dann brauchen wir wirklich nur die beiden Wörter Sklave und Herr zu ersetzen. Denn das, was Paulus hier im Auftrag Gottes eigentlich klar machen will, ist, dass es auch bei unserer Arbeit, in unseren Dienstverhältnissen wichtig ist, dass in unserem Herzen angekommen ist, dass es unsere Sicht sein muss, dass nicht wir und unser Vorteil im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht, sondern Gott und sein Plan. Gerade an unseren Arbeitsplätzen, wo wir oft in ganz engen Kontakt mit anderen stehen, wo wir aufeinander den lieben langen Arbeitstag leben, kennen wir einander sehr genau. Und wir, auch als Gläubige, können den anderen nichts vormachen. Sie werden sehr schnell herausfinden, ob unser Glaube nur oberflächliche Tünche ist oder echt. Und nur dann, wenn wir unserem Chef aller Ehre für würdig halten, auch wenn er mal versagt und ungerecht ist, und wenn wir dann die anderen nicht gering schätzen und uns für etwas Besseres halten, dann wird unser Gott durch unser Leben glaubwürdig. Dann werden sie auch irgendwann danach fragen, warum wir anders sind als sie. Und dann werden sie Gott tatsächlich begegnen, im Büro, in der Fabrikhalle, im Labor. Lasst uns den Sack mit dem letzten Satz des Textes zubinden. Dies lehre und ermahne. Mit diesen beiden Aufforderungen schließt Paulus einen Lehrteil in seinem Brief ab. Mit Lehre meint Paulus, dass Timotheus dafür sorgen soll, dass die Gemeinde die Lehre nicht nur hört, sondern auch, dass in ihrem Leben ankommt. Dieses Lehren ist nicht nur Informationsvermittlung, sondern Lebensstil einprägen. Es geht in der Bibel nie nur um das Wissen. Es geht in der Bibel immer um unser Leben. Und das Wort ermahnen haben wir schon vorhin besprochen. Es geht darum, aufzurufen, zu ermutigen, zu ermuntern, zu trösten, zuzusprechen. Paulus hat uns im Umgang miteinander gezeigt, dass wir zusammengehören und füreinander einstehen, wie in einer intakten Familie. Und dass es schlecht ist, wenn wir einander befeinden oder übereinander schlecht reden. Vielmehr haben wir den Auftrag, einander zu unterstützen. Wir versuchen nicht, andere zu beherrschen, sondern wir beherrschen uns selbst und dienen den anderen, damit sie im Glauben wachsen und sich in ihrer Berufung entfalten können. Älteste stehen in einer besonderen Verantwortung vor Gott, deshalb brauchen sie unsere Unterstützung und Schutz und deshalb ehren und verteidigen wir sie und machen ihnen das Leben leicht. Und als Arbeitnehmer vertrauen wir darauf, dass Gott für uns so sorgt, dass nicht wir uns um unseren Vorteil bemühen müssen, sondern dass wir uns mit allem Einsatz für das Wohl des Unternehmens, der Behörde, wo auch immer wir arbeiten, und uns für die Ehre unseres Vorgesetzten einsetzen können und dadurch unseren Gott groß und unseren Glauben glaubwürdig machen. Und dazu können und sollen wir uns gegenseitig unterstützen, ermutigen und fördern. Amen. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe, die du zu uns hast, die du gezeigt hast darin, dass du gekommen bist und für uns den Weg zum Vater freigemacht hast, dort am Kreuz. Herr, lass uns immer tiefer, immer besser verstehen, was du es dich hast kosten lassen, damit wir, jeder Einzelne von uns, dieses Leben haben können, das ein Ziel hat, das Ziel, den Vater zu sehen. Herr, und wir sind auf dem Weg und du siehst unsere Herausforderungen, du siehst die Anfechtungen, in denen wir stehen, die Schwierigkeiten, die wir haben. Und wir können und wir wollen das nicht alleine bewältigen müssen. Und so kommen wir auch heute zu dir, stehen vor deinem Thron, Herr, und bitten dich, dass du deine Hand uns entgegenstreckst, dass du uns segnest und zurüstest für die Woche, die vor uns liegt. Dem aber, der über alles hinaus in noch weit höherem Maße zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von allen Geschlechtern, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.